Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Schon längere Zeit befassen wir uns in dieser Sendereihe mit dem Buch der Offenbarung und allmählich nähern wir uns dem Ende. Doch es gibt noch einiges zu entdecken und damit soll es hier auch gleich losgehen. Ihnen ein herzliches Willkommen. Viele Visionen hat Jesus seinem treuen Nachfolger Johannes gezeigt. Die beeindruckenden und manchmal auch erschreckenden Bilder dienten dabei vor allem einem Zweck. Jesus will damit seine Leute ermutigen. Denn in der letzten Zeit der Weltgeschichte, in der die christlichen Gemeinden seit der Himmelfahrt ihres Herrn leben, werden sie auch unterdrückt, verfolgt und manche von ihnen sogar getötet. Deshalb ist es Jesus so wichtig, dass seine Leute noch einmal von ihm selbst hören, dass alles dies so geschehen muss. Ihre Not ist kein Betriebsunfall der Geschichte. Gott hat den Kampf gegen die Ungerechtigkeit und gegen das Böse nicht verloren. Im Gegenteil, nur er allein ist der Herr über Himmel und Erde. Denn er ist der Allmächtige, dem niemand gleich ist. Seinem Sohn Jesus Christus hat er schließlich alle Macht übertragen, um die Geschicke der Welt ihrem Ende entgegenzuführen. Und dieser Herr liebt seine Nachfolger von ganzem Herzen. Das sollen sie auch immer wieder hören. Und selbst der Teufel, der durch seine grausamen Diener die Messiasgemeinden unerbittlich verfolgt, kann nicht mehr Schaden anrichten, als Jesus zulässt. Die Jesus-Nachfolger sollen wissen, nur einer ist der Herr über Himmel und Erde, und das ist ihr Herr, nämlich Jesus Christus. Mit der letzten Vision des Buches lenkt Jesus nun die Aufmerksamkeit seiner Gemeinden auf die großartige Zukunft, die auf sie wartet. Und darin stellt er seine Gemeinde als seine herrliche und festlich geschmückte Braut vor, die er mit der heiligen Stadt aus dem Himmel vergleicht, mit dem neuen Jerusalem. Zunächst schildert Johannes das äußere Gesamtbild jener herrlichen Stadt. Damit haben wir uns bereits beschäftigt, und so erreichen wir im Buch der Offenbarung im Kapitel 21 die Verse 15 bis 17. Dort setzt Johannes seine Schilderung des neuen Jerusalem fort. Da heißt es: Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen, und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Im Buch der Offenbarung war schon einmal die Rede von einem Messstab, nämlich im Kapitel 11 in der Vision von den zwei Zeugen. Hier in Vers 15 heißt es: Und der zu mir sprach, hatte einen goldenen Messstab, um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Auch wenn Johannes nicht direkt angibt, wer da in Vers 15 auf ihn zukommt und ihn anspricht, ist es wohl ein Engel. Und der bringt einen Messstab mit. Ganz offensichtlich, um damit die Stadt auszumessen. Die nächsten Angaben lassen darauf schließen, dass der Engel die Stadt vermisst, weil er etwas sehr anschaulich vorführen will. Diese heilige Stadt steht nun genauso da, wie es nach Gottes Plan sein sollte. Da fehlt nichts, nicht ein Zentimeter von dem, was Gott versprochen hat in seinen zahlreichen Verheißungen. Die Stadt ist vollkommen. Das Vermessen ist daher so etwas wie die Abnahme des Baus durch den Eigentümer. Ja, alles ist in Ordnung und entspricht in vollkommener Weise den Bauplänen. An dieser Stelle ist es vielleicht noch einmal sinnvoll, sich in Erinnerung zu rufen: Die geschaute Stadt stellt in dieser Vision die Gemeinde dar, die Braut des Messias, der sich für sie geopfert hat. Natürlich haben die vollendeten Jesus-Nachfolger keine Mauern, Tore und dergleichen. Die heilige Stadt versinnbildlicht aber wesentliche Eigenschaften der erretteten Menschen und ihrer Zukunft in der neuen Welt Gottes. Zur äußeren Gestalt der Stadt schreibt der Prophet in Vers 16, die Stadt war viereckig angelegt und ebenso lang wie breit. Hier macht Johannes darauf aufmerksam, der Grundriss des neuen Jerusalem ist quadratisch. Das rechtwinklige Viereck, das der alte Apostel hier offenbar beschreibt, dessen Seiten alle gleich lang sind, verkörperte in der Antike das Vollkommene. Doch als wäre das noch nicht genug, steigert Jesus die schon dargestellte Vollkommenheit der Stadt noch einmal. So geht es weiter in Vers 16, er maß die Stadt mit dem Messstab, ihre Länge, Breite und Höhe sind gleich. Also nicht nur der Grundriss ist quadratisch, nein, auch die Höhe der Stadt weist das gleiche Maß auf wie die vier Seiten am Boden. Offensichtlich stellt Jesus seinem Freund in dieser Vision die Stadt in der äußeren Form eines Würfels vor Augen. Damit bietet sich dann auch eine sinnvolle Deutung an. Denn das Allerheiligste, also der innerste Raum im Tempel Salomos, wurde in der Form eines Würfels erbaut. Wenn das Quadrat damals die vollendete Form in der Fläche veranschaulichte, dann verkörperte der Würfel wohl den idealen, makellosen Raum, was in diesem Zusammenhang auch hervorragend passt. Denn das Allerheiligste im Tempel im irdischen Jerusalem, in Würfelform erbaut, war der Ort, an dem Gott selbst gegenwärtig sein wollte. So hatte er es zugesagt. So veranschaulicht auch in Vers 16 die Form des Würfels offensichtlich, Gott selbst ist im neuen Jerusalem gegenwärtig. Jetzt aber in der ganzen Stadt, also unter allen Menschen, die gemeinsam die Braut Jesu darstellen. Gott ist also nicht mehr nur in einem kleinen Raum im Tempel zu finden, den es in dieser Stadt ohnehin nicht mehr gibt. Denn Gott muss nicht mehr im Verborgenen sein. Dabei mutet die Gestalt der Stadt in der Form eines Würfels schon sehr merkwürdig an. So sieht keine wirkliche Stadt aus, was ja auch nicht weiter verwundern muss. Die gezeigte Stadt der Vision soll ja etwas anderes veranschaulichen, nämlich die verherrlichte Gemeinde des Messias, die seine Braut ist. Die Maße des neuen Jerusalem, die Johannes in Vers 16 angibt, übersteigen das, was wir mit einer Stadt verbinden, noch zusätzlich. In Vers 16 heißt es, er maß die Stadt mit dem Messstab 12.000 Stadien. Diese Würfelstadt versinnbildlicht ein geradezu gigantisches Allerheiligstes. 12.000 Stadien entsprechen etwa 2.200 Kilometern. Das entspricht ungefähr der Entfernung von Frankfurt nach Moskau. Und diese Strecke gilt nicht nur für die Länge und Breite des neuen Jerusalem, sondern auch für ihre Höhe. Alle riesigen Städte der Geschichte nehmen sich dagegen aus wie kleine Vorhöfe. Der höchste Berg der Welt ist gerade einmal knapp 9 Kilometer hoch. Das heißt, er passt von seiner Höhe her mehr als 244 Mal in die Stadt dieser Vision. Wie bei den anderen Zahlenangaben der Offenbarung geht es wohl auch hier nicht um ihren mathematischen Wert. Ihre Bedeutung liegt woanders. Die 12 tritt auffallend hervor in den Längenangaben der Stadt. Das neue Jerusalem hat demnach eine enge Verbindung zum 12-Stämme-Volk Israel. Und ebenso zum erneuerten Volk Gottes, das Jesus auf den Grund der 12 Apostel gestellt hat. Und die 1000, in der Antike die sinnbildliche Zahl für unzählbare Mengen, zeigt an, was einst winzig begonnen hat, mit dem Wanderprediger aus Nazareth und ein paar Menschen, die ihm folgten, das ist zu einer wahrhaft weltumspannenden Größe emporgewachsen. Es ist die Gemeinde der Jesus-Nachfolger, die Braut des Lammes. Auch die Mauer der heiligen Stadt misst der Engel aus. Hören Sie dazu Vers 17. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen. Die 144 Ellen entsprechen etwa 70 Metern. Für eine Mauer eine gewaltige Höhe. Auch wenn die 70 Meter, verglichen mit den 2200 Kilometern, die die Stadt selbst hoch ist, unfassbar winzig erscheinen. Doch es geht wohl gar nicht darum, die Zahlen rechnerisch miteinander zu vergleichen. Der sinnbildliche Gehalt steht wohl auch hier im Vordergrund. denn in der 144 steckt ja erneut die Zahl 12, sogar in einem besonderen Maße. Denn wir haben hier die 12 mal 12 vor uns. Ein untrüglicher Hinweis auf die vollendete Vollständigkeit der Stadt oder vielmehr der Braut Jesu. Vers 17 enthält noch einen Hinweis, nach Menschenmaß, das der Engel benutzt hatte. Der Engel benutzt das Maß, das auch Menschen verwenden. Vielleicht deutet Johannes damit an, durch diese Vision werden Wahrheiten des Himmels für Menschen verständlich gemacht. Jetzt hören wir etwas zu den Materialien, mit denen das himmlische Jerusalem errichtet ist. Dazu die Verse 18 bis 21. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis, und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardar, der siebente ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle, und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Die Schilderung des Johannes beginnt mit der gerade erwähnten Stadtmauer. Vers 18 lautet, ihre Mauer ist aus Jaspis gebaut. Eine riesige Stadtmauer, schier unendlich lang, vollständig erbaut aus kostbarem Edelstein, dem Jaspis. Von der Herrlichkeit Gottes hieß es in Vers 11, dass sie wie der Jaspis leuchtete und klar durchscheinend war wie Kristall. Wie ein helles, weißglänzendes Lichtband umgibt also diese herrliche Mauer die Stadt. Darüber erhebt sich in schwindelerregenden Höhen das neue Jerusalem selbst. Von ihr heißt es, und die Stadt ist aus reinem Gold, wie aus reinem Glas. Rein ist das Gold, aus dem die Stadt besteht, und ebenfalls lichtdurchlässig, wie reines Glas. Die doppelte Reinheit mag die himmlische Herkunft von Gold und Stadt andeuten. Denn irdisches Gold ist nicht klar wie reines Glas. Beide Materialien, Jaspis und Gold, ermöglichen es also der Herrlichkeit Gottes in der Stadt durch sie hindurch zu leuchten. Gottes kostbare Gegenwart und Schönheit wird in dieser Stadt nicht mehr verhüllt, wie das zum Beispiel noch im irdischen Tempel nötig war. Aber im neuen Jerusalem ist sie überall zu schauen. Hier ist Gott wahrhaftig anwesend, allgegenwärtig, mitten unter seinem Volk. Selbst die Grundsteine der Stadtmauer leuchten in den herrlichsten Farben. Die Grundsteine der Stadtmauer sind mit edlen Steinen aller Art geschmückt, so heißt es in Vers 19. Die Menschen der Antike und besonders diejenigen aus dem Orient haben die vielfältigen Edelsteine vor ihrem geistigen Auge. Den ersten Hörern der Offenbarung dürften also die vielen herrlichen Farben in den Sinn gekommen sein, als sie die folgende Schilderung vernahmen. Der erste Grundstein ist ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardion, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. So nach den Versen 19 und 20. Ein kompletter Grundstein aus einem einzigen Edelstein. Diese Schilderung geht erneut weit hinaus über unsere irdische Wirklichkeit. Der größte Edelstein, der heute bekannt ist, wiegt gerade einmal etwas mehr als 100 Gramm. Besonders auffällig ist, die hier genannten Edelsteine kommen in der Ausstattung der Priester für den Tempeldienst vor. Mit ihnen ist also der Gottesdienst für den Gott Israels verbunden und die Nähe zu seiner Gegenwart. Der Farbenreichtum der aufgezählten Steine ist aber womöglich auch ein schöner Hinweis auf die Vielfalt der Menschen, die zum vollendeten Gottesvolk gehören. Johannes sieht sich weiter um in jener ganz und gar himmlischen Stadt. Die 12 Tore sind 12 Perlen. Jedes Tor besteht aus einer einzigen Perle. So in Vers 21. Wie bei den Grundsteinen, von denen jeder aus einem einzigen riesigen Edelstein besteht, so ist es auch bei den Toren der Stadt. Sie sind nun jedes aus einer einzigen, unermesslich großen Perle gefertigt. Wiederum dehnt Johannes das Bild ins schier Unfassbare aus. Auch wenn es unserer irdischen Erfahrung nach solche Perlen nicht gibt, so liegt der Vergleich doch auf der Hand. Diese Stadt ist nicht von dieser Welt, ebenso wenig wie die Braut des Messias, die verherrlichte Gemeinde. Auch sie besteht aus Menschen, die von oben her, von Gott her geboren sind. Doch alles an dieser Braut, an jenem neuen Jerusalem, ist so unendlich kostbar, so unendlich rein und schön, wie die riesigen Perlen, aus denen die Stadttore herausgehauen wurden. Weiter heißt es im Bibeltext, und die Straße der Stadt ist aus reinem Gold, wie aus klarem Glas. Die Straße kann durchaus das ganze Straßensystem der riesigen Metropole meinen. Wichtiger scheint jedoch, wie die ganze Stadt selbst, so bestehen auch ihre Straßen aus dem gleichen himmlisch reinen Gold. Wie kein irdisches Gold ist es lichtdurchlässig wie Glas. So wird also auch das Wegenetz der heiligen Stadt durchflutet vom erhebenden Glanz der Herrlichkeit Gottes, Schritt für Schritt umgeben von der Herrlichkeit des Lebendigen. Das ist es, was diese Straßen so einzigartig macht. Jene Straße führt uns jetzt geradewegs zum Höhepunkt der Vision, ins Zentrum der Stadt, zum Bräutigam der Braut. Ich lese die beiden Verse 22 und 23. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Das Judentum rechnete ganz fest mit einem herrlichen Tempel in einem wiederaufgebauten Jerusalem. Auch im Buch des Propheten Hesekiel nimmt der Tempel im neuen Jerusalem die zentrale Rolle ein. Auf diesem Hintergrund erklingen nun die Worte aus Vers 22. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Die Feststellung erschüttert einen ernsthaften Juden vermutlich bis ins Mark. Doch Johannes fährt fort, denn der Herr ist ihr Tempel, Gott der Allmächtige, er und das Lamm. Das neue Jerusalem beherbergt also doch einen Tempel. Gott selbst ist der Tempel in der heiligen Stadt. Hesekiels Prophetie war demnach nicht vergebens. Im Grunde genommen erfüllt sich nun seine prophetische Schau vom Tempel, jedoch derart atemberaubend, dass es sich vermutlich kein Mensch so vorgestellt hat. Dass der Tempel nun verschwunden ist, genau darin liegt die Erfüllung dessen, was der irdische Tempel verheißen hat. In einer unheiligen, sündigen Welt muss der heilige Gott abgesondert werden vom Unheiligen, vom Alltäglichen. Und doch will der heilige Gott seinem Volk nahe sein. Dazu muss er seine vollkommene Heiligkeit vor dem unheiligen Menschen verbergen. Das Allerheiligste im Tempel Israels war deshalb verhüllt. Und es durfte nur ein einziges Mal im Jahr betreten werden, jedoch ausschließlich vom Hohenpriester. Gottes Heiligkeit ist für die Menschen einfach nicht zu ertragen. Doch in der neuen Welt ist alles anders. Hier muss sich Gott nicht mehr verbergen, um die Menschen vor seiner Herrlichkeit zu schützen. Die vollendeten Jesus-Nachfolger können ihn jetzt erblicken, wie er ist. Denn in der neuen Welt sind auch sie gereinigt, errettet, versöhnt mit Gott und heilig gemacht durch ihn. Jetzt können sie Gott ungefährdet sehen, von Angesicht zu Angesicht. Eine uralte Sehnsucht erfüllt sich endlich. Ganz knapp schreibt Johannes zum Abschluss des Verses 22 und das Lamm. Mehr ist offensichtlich gar nicht mehr nötig am Ende des Buches, denn in der Offenbarung gehört zu Gott auch immer das Lamm. Das ist völlig klar. Wo einer der beiden ist, da ist auch der andere. Gott und sein Sohn können nicht mehr voneinander getrennt werden. Das nächste, was Johannes beobachtet, erscheint nach dem eben Gehörten nur folgerichtig. Vers 23. Und die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, um ihr zu leuchten. Der Tempel gehörte in der alten Welt bis zum Erscheinen von Jesus unverzichtbar zum Gottesdienst. Ähnliches gilt auch für Sonne und Mond. Sie sind fester Bestandteil der alten Schöpfung. Das ganze Leben wurde durch sie bestimmt. Tag und Nacht, Ebbe und Flut und so weiter. So regierte zwar letztlich Gott das Leben der Welt, durch die Sonne und den Mond, aber eben doch indirekt. Das ist in der neuen Welt ganz anders. Jetzt greift Gott ganz unmittelbar ins Geschehen der neuen Schöpfung ein. Und er trägt, lenkt und erhält alles Lebendige ganz direkt. Der Umgang des Menschen mit Gott ist nun völlig frei von dazwischen gesetzten Größen. Und der Zugang zu ihm ist nun vollkommen offen, eben auch auf der neuen geschöpflichen Ebene. Das ist neu. Paulus, Theologe und Gründer zahlreicher christlicher Gemeinden, sprach in diesem Zusammenhang von der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Woher kommt nun das Licht im neuen Jerusalem? Dazu weiter in Vers 23, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Das Licht im neuen Jerusalem kommt also direkt von Gott selbst und von Jesus, dem Gottessohn. Zur Schilderung einer Stadt gehört in der Antike natürlich auch ihr Umfeld. Im nächsten Abschnitt erhalten wir von Johannes einen Eindruck davon. Hören Sie dazu die Verse 24 bis 27. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen, und keiner, der Greuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. In diesen Versen geht es Jesus offensichtlich nicht darum, die ganze neue Welt außerhalb des neuen Jerusalem zu beschreiben. Vielmehr verfestigt sich hier der Eindruck, der Gottessohn beschreibt auch hier nach wie vor das Wesen der Stadt, die ja seine Braut ist, seine Gemeinde. Nun aber durch den Blick derer, die die Stadt von außen erleben. Die Schilderung beginnt mit Vers 24. Die Völker werden in ihrem Licht einhergehen. Die Völker leben also in dem Licht der Herrlichkeit Gottes. Oder besser, durch sein Licht. Denn das Wort wandeln oder einhergehen beschreibt das Leben oder den Lebensbereich eines Menschen bzw. eines Volkes. Die neue Welt beschränkt sich nicht auf das neue Jerusalem, sondern es ist offenkundig eine ganze Welt, die Gott da neu erschaffen hat. Und diese wird wohl auch besiedelt, und zwar von allen, die in der ersten Welt an Jesus Christus geglaubt haben. Alle, die bei der sogenannten ersten Auferstehung dabei gewesen sind. Und das sind diejenigen, die im Buch des Lebens stehen. Denn hier dürfen wir die bildhaften Vergleiche der Vision von der Braut Jesu, dem neuen Jerusalem, nicht überstrapazieren. Natürlich verkörpert die Stadt die Braut, also die Gemeinde des Messias. Und doch zeigt Jesus seinem alten Freund nun auch, dass Völker außerhalb des neuen Jerusalem wohnen. Daraus haben viele Ausleger geschlossen, dass es in der neuen Welt eben auch andere Menschen gäbe, die in der alten nicht zum Glauben an Jesus gekommen sind. Doch gerade aufgrund der Aussage von Jesus über die erste Auferstehung erscheint das mehr als unwahrscheinlich. Denn zur ersten Auferstehung gehören nach Jesus eindeutig diejenigen, die an ihn geglaubt haben und die in der Endzeit ihren Glauben an ihn nicht aufgegeben haben. Sie sind es, die vor dem zweiten Tod bewahrt werden, vor der ewigen Verdammnis. Sie, die Jesus-Nachfolger, stehen im Buch des Lebens. Die Offenbarung legt an keiner einzigen Stelle nahe, dass irgendjemand die neue Welt bewohnt, der nicht in der ersten Welt zum Glauben an Jesus gekommen ist. Im Gegenteil, Jesus ruft selbst seine eigenen Leute eindringlich auf, zu Gott umzukehren, sofern sie sich von ihm entfernt haben. Denn nur wenn sie weiterhin an Jesus glauben, müssen sie nicht die ewige Verdammnis erleiden. Die Völker, die um die Stadt herum die neue Welt mit Leben erfüllen, Sie sind demnach wohl ebenfalls verherrlichte Christen und somit Teil der Braut des Gottessohnes. Und die Stadt, in deren Licht ihr Leben gelingt, ist das Zentrum, von dem sie leben. Denn dort ist ihr Gott ganz unmittelbar nahe seinen Menschen, die seine Völker sind. So hieß es schon in der Vision von der neuen Welt. Weiter schreibt Johannes in Vers 24, und die Könige der Erde werden ihre Pracht in die Stadt bringen. Im Buch der Offenbarung waren die Könige der Erde bislang die Feinde Gottes. Doch Johannes spricht hier von einer neuen Erde, und dort ist eben alles neu, auch die königliche Herrschaft der Völker. Das zeigt Vers 24 ja auch eindeutig. Diese neuen Könige legen vor dem Allmächtigen und seinem Sohn ihre Pracht, ihre königliche Herrlichkeit nieder. Sie erkennen an, unser Königtum ist ein Geschenk von Gottes Herrlichkeit, und wir stellen es dir ganz zur Verfügung. Das ist ein neues Königtum in einer neuen Welt. In Vers 25 berichtet Johannes, ihre Tore werden den ganzen Tag nicht geschlossen. Nacht wird es dort nicht mehr geben. Die Stadt und damit Gottes Gegenwart ist immer zugänglich, jederzeit, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Gott will seine Menschen bei sich haben und sich nie wieder von ihnen zurückziehen. Gottes Herrlichkeit und die seines Sohnes erleuchten die neue Welt immer zu. Daher wird es nicht mehr Nacht, und damit gibt es nie wieder Unheil und Gefahr. Doch nicht nur die neuen Könige betreten die Stadt. Gleiches gilt auch für ihre Völker, die neuen Völker der neuen Welt. Und sie bringen Gott ebenfalls Herrlichkeit und die Ehre. So in Vers 26. Alle Menschen der neuen Welt versammeln sich um ihren Gott, beten ihn an und dienen ihm. Zuletzt bleibt noch ein wichtiger Hinweis in Vers 27. Aber nichts Unreines wird hineinkommen, keiner, der Greuel verübt und lügt. Nur die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind, werden eingelassen. Da nach der bisherigen Schilderung offenbar jeder Einwohner der neuen Welt ungehinderten Zugang zum neuen Jerusalem hat, bestätigt das noch einmal, in dieser Welt leben nur noch Menschen, die rein geworden sind, und zwar durch den Glauben an Jesus. Doch niemand, der dem Antichristen und dem Lügenpropheten gedient hat, wird diese heilige Stadt betreten. Damit gibt Jesus eine Warnung für die Gegenwart ab. Jeden, der dieses Buch der Offenbarung hört, warnt er eindringlich. Wenn du nicht umkehrst von deinem alten Leben, in dem Gott nicht das Zentrum ist, wenn du das nicht aufgibst und an mich glaubst, dann wirst du diese neue Welt nicht betreten. Also kehre um zu mir, spricht Jesus, und lebe. Das war eine weitere Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen.